Ja, in diesen Tagen ist vor allem in katholischen Kirchen rauf und runter werden Konzerte angeboten, und zwar Messen werden da ja gesungen, und da geht's auch immer um das Gericht, und eine der großen Sätze in so einer Messe ist immer der Satz Dies Irae. Ja, das kennt man so, das klingt so im Ohr. Tag des Zorns. Und da geht's dann weiter. Tag des Zornes, Tag der Klage, wird die Welt in Asche schlagen, wie David und die Sibylle sagen. Sibylle ist ein altes Orakel, das im Orient angerufen wurde, und auch nicht nur in der Bibel, sondern überall hat man diese Rede vom Tag des Herrn, Tag des Zorns, Tag des Gerichts. Und da ist Joel. Ja, das haben wir letztes Mal, wir haben ja zwei Predigten über Joel, das haben wir letztes Mal gehabt. Da sieht er diese Heuschreckenplage auf Jerusalem zustürmen, und diese Heuschreckenplage wird für ihn zum Bild für den Tag des Herrn. Und wie kann man in dieser Katastrophe bestehen, in Klammer, und wie kann man in den Katastrophen, die da vorauseilen, auch schon bestehen? Und dann haben wir ja auch gesehen, wir leben ja auch in Katastrophen, und die sind alle schon mal so wie damals die Heuschreckenplage, so eine Vorschattung, so eine kleine Erinnerung, da kommt irgendwann mal auch ein richtig starkes Gericht, und jetzt habt ihr auch schon Gerichte, die über die Menschheit gehen. Wir denken an Corona zum Beispiel, wir denken an Kriege, viele denken an Umweltkatastrophe, das sind schlimme Sachen, ja. Und dann haben wir letztes Mal ja die Frage gestellt, wie sollen wir uns denn in dem Ganzen verhalten? Man kann ja panisch werden, gar nicht mehr schlafen können, bloß noch vorm Fernseher kleben. Oder man kann sich entspannt zurücklehnen und sagen, geschieden Gottlosen doch gerade recht. Das nützt aber auch nichts. Wir hängen ja selber mit drin, gell? Also, und dann haben wir auch gesehen, dass sich beim Tag des Herrn gar niemand zurücklehnen kann. Der geht alle was an. Ja, das ist wie wenn einer auf der Tenne mit der Wurfschaufel alles hochfliegen lässt. Und wo ist mein Leben? Fliegt es auch davon, oder ist mein Leben wert? Also das betrifft jeden. Wie sollen wir uns verhalten? Und das richtige Verhalten war der erste Punkt, den wir letztes Mal gemacht haben. Gottes Gnade bestimmt unser Handeln. Und da habe ich ja aus Joel 2, 12 bis 13 gelesen. Da fange ich heute noch mal an. Und dann nehme ich euch mit zum nächsten Punkt. Wie sollen wir denn handeln jetzt? Also das erste, Gottes Gnade bestimmt unser Handeln. Joel 2, die Verse 12 bis 13. Doch auch jetzt noch ist es nicht zu spät, aber es ist höchste Zeit zur Umkehr. Die Leute denken, jetzt ist es zu spät, und Gottes Wort sagt, nein, dennoch, auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten und Weinen, mit Klagen. Das heißt beides, ihr sollt umkehren, ihr dürft umkehren, Gott sei Dank. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider nur, bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig. Was ist Gnade? Ungeschuldetes Verhalten von einem hohen König zum Beispiel, hier von Gott, der sich herablässt, völlig ungeschuldet und unverdient. Er ist barmherzig wie eine liebevoll schützende Mutter. Er ist geduldig, er hat den langen, jahrhundertelangen Atem. Er ist von großer Güte, und es gereut ihn bald der Strafe. Das war Joel 2, Vers 12 bis 13. Wie soll uns das bestimmen? Auf, auf eine Weise Gottes Gnade, Barmherzigkeit und Langmut rufen zur Umkehr, dass wir damit bloß kein Schindluder treiben. Ja gut, ist ja alles okay. Ja, noch, aber das soll uns zur Umkehr leiten, sagt Paulus. Weißt du nicht, dass die Langmut Gottes dich zur Umkehr leiten will? Weil Gott so gut ist, deshalb dürfen und sollen wir umkehren. Zweitens, diese Umkehrbereitschaft Gottes, die ist ja auch da. Es reut ihn der Strafe. Das soll auch unser Verhalten bestimmen, unseren Mitmenschen gegenüber, dass wir barmherzig und gnädig mit ihnen sind. Das war der erste Punkt und heute kommt jetzt der zweite Punkt. Wie sollen wir denn handeln? Und der zweite Punkt heißt, Gottes Gnade zeigt uns einen neuen Umgang mit dem Leid. Gell, wir werden das nicht ändern, dass es Leid in dieser Welt und auch in unserem Leben gibt. Das werden wir nicht ändern. Das sind einfach Fakten. Was wir ändern können, ist, wie gehen wir damit um? Und das möchte ich jetzt hier am Text zeigen. Also alles, was uns an Schwerem begegnet, an Leid, an ja, Gericht, sagt man auch manchmal, das sollen wir als den gnädigen Ruf Gottes zur Umkehr verstehen. Manche sagen das andersrum. Die sagen, wir leiden, weil wir gesündigt haben. Ja, oh, die ist krank geworden. Was hat die verbrochen? Meine Mutter hatte Krebs, richtig Krebs und hat überlebt, auf wunderbare Weise. Aber da kamen dann Leute in der Gemeinde, ja, das ist, weil dein Sohn, was weiß ich, hat mich gemeint, gesündigt hat, deshalb hast du jetzt Krebs. Ja, das ist einfach, gell? Das ist furchtbar. Denn Menschen, die leiden, sind ja auch Menschen, die zweifeln und verzweifeln. Und mit so einem Satz stürzt man die dann noch schlimmer rein. Das wird in der Bibel gesagt, da kommt ein ganz schlimmes Gericht über Leute, die das sagen. Das darf man nicht sagen. Nein, es muss heißen, Gott schickt Schweres, damit wir umkehren können und mögen. Gott initiiert die Umkehr. Er ruft zur Umkehr auf, indem er das schreckliche Gericht ankündigt. Gott ist kein Haut drauf und Schlussgott. Wenn der vom Gericht spricht, dann hat er einen Herzenswunsch, dass seine Menschen doch umkehren und es ihn seiner Strafe gereut und er aufhören kann. Er möchte zur Umkehr rufen. Also das ist nicht ein Haut drauf und Schluss, sondern Gelegenheit zur Umkehr. Alle zeitlichen Gottesgerichte sind ein Zeichen seiner Gnade, auch und vor allem. Aber wir stellen die falsche Frage. Wir fragen, weshalb? Ja, der hat gesündigt, deshalb. Im einfachsten Level, der hat zu viel gegessen und deshalb muss er jetzt mit seinen Gelenken kämpfen. Ja, ich sag's mal ganz vorsichtig. Hat selber Schuld. Liebe Geschwister, das ist nicht biblisch, das ist hinduistisch, das ist Karma, ja? Sagt man so, ja, Karma, Instant Karma. So ist Gott nicht. Wir müssen die Frage stellen, wozu kommt das jetzt in unser Leben hinein? Und die Antwort heißt immer nur, damit er uns gnädig sei. Das können wir von Joel lernen, damit er sich über uns erbarme. Wir dürfen, wir sollen umkehren, weil er sich erbarmt. Wir denken immer umgekehrt, es ist so hirnlos, Entschuldigung, es regt mich auf. Wir müssen umkehren, damit Gott gut wird, damit Gott sich erbarmt. Und dann, oh, da kommt man auf so krasse Sachen. Wie muss man umkehren? Ja, mit Tränen und Weinen und katholisch mit auf die Knie nach Rom rutschen und Geld zahlen und Bußübungen machen. Nein, Gott ist gut von vorne herein. Er ist barmherzig von vorne herein. Er hat uns mit sich versöhnt, als wir noch nicht mal geboren wurden, als wir seine Feinde waren, lang voraus. Weil Gott barmherzig ist, dürfen und sollen wir umkehren. Nicht nur äußerlich, das sagt jetzt Joel, nicht nur Kleider zerreißen, das wäre äußerlich, sondern von innen heraus, die Herzen sollen wir zerreißen, dass es uns wirklich auch wehtut. Nicht damit wir Gottes Barmherzigkeit verdienen, sondern damit es bei uns was bewirkt, es muss von innen rauskommen. Nicht mit Wut auf die Politiker oder mit Genugtuung, nicht mit Selbstgefälligkeit, nicht mit stolzer Besserwisserei, sondern dass es uns im Herzen wehtut, wie es um unsere Welt bestellt ist, wie schrecklich das alles ist. Wir sollen nicht weiter auf kluge Strategien und Pläne hoffen, sondern wir sollen an uns selbst verzweifeln. Das ist der Weg der Umkehr von Herzen. Und das sucht Gott bei uns. Und dazu möchte er uns anleiten. Drittens, was sagt uns dieser Vers? Und die Verse bei Joel, wie sollen wir uns verhalten? Gottes Gnade soll uns nicht frech machen, sondern demütig. Ich lese nochmal Joel 2, 14 bis 16. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut, wörtlich, ob er nicht umkehrt und es ihn reut, wer weiß, und er einen Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Blast die Posaune zu Zion, die Sirenen, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen selbst die Kinder und die Säuglingen. Die Säuglinge, die in Sünden empfangen sind, in Klammer, gell? Selbst die, die vom Kriegsdienst ausgeschlossen sind, nämlich der Bräutigam, die werden zum Gebet gerufen. So dringlich ist die Sache. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Nix Hochzeitsnacht. Beten, flehen, schreien, wer weiß. Das schwingt in der damaligen Zeit, ja, was schwingt damit? Zweifel? Wer weiß? Staunen? Wer weiß? Vielleicht? Die Ausleger streiten sich. Wie muss man das auslegen? Ja? Mit einem staunenden Vielleicht. So groß ist Gott oder vielleicht und vielleicht auch nicht. Also ganz sicher ist, wir dürfen mit dieser Frage nicht leichtfertig umgehen. Es muss uns demütig machen. Also als Beispiel fällt uns da ja Heinrich Heine ein, der selbst auf dem Sterbebett noch ganz entspannt sagen konnte, Gott wird mir verzeihen, ist sein Job. Also er hat gesagt, ist sein Metier, sein Handwerk. Ja, das ist ja Gott, der macht es halt, weil er Gott ist. Ja. Nein, es lässt sich da nichts ausrechnen. Mit dem härtesten Buße tun, lässt sich nichts ausrechnen. Selbst wenn das sündige Israel umkehrt, es kann Gottes Gnade nicht herbeizwingen, muss es auch nicht. Aber das soll uns demütig machen, nicht frech. Wir können darauf hoffen, dass er sich umwendet und Erbarmen hat. Wir haben in unseren Kreisen die Rede von der Heilsgewissheit. Halte ich für sehr wichtig. Bei manchen wird dabei aber daraus aber eine Heilssicherheit. Hab's ja in der Hand. Das ist falsch. Heilsgewissheit ist was anderes. Heilsgewissheit entsteht da, wo der Geist Gottes meinem Geist sagt und dann geben sie zusammen Zeugnis. Du bist Gottes Kind. Das ist Heilsgewissheit. Heilssicherheit ist, wenn man sich was ausrechnet. Selbstsicherheit und ja, Heilssicherheit ist, wenn man denkt, wir können umkehren, wann immer wir wollen und dann muss Gott ja. Also auf unserer Seite bleibt dieses vielleicht, denn Gott ist nicht verpflichtet. Der Mensch darf nicht leichtsinnig und frech werden. Das nimmt Gott in Kauf. Gott nimmt in Kauf in seiner Barmherzigkeit und Güte und vorausgehender Barmherzigkeit, dass die Menschen sich was drauf einbilden und dass sie frech werden. Das nimmt Gott in Kauf. Denn der Paulus schreibt, ich habe es vorher schon mal zitiert, verachtest du den Reichtum seiner Güte? Geduld und Langmut, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet, zur Umkehr? Und seit Jesus wissen wir es noch viel deutlicher. Gott drängt sich zu vergeben durch seine Boten, bettelt der allmächtige Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Ich möchte mit einem letzten Gedanken schließen, dieses, wie sollen wir uns verhalten? Joel 2, Vers 17, lasst die Priester des Herrn Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk, lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sie spotten. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? Warum? Damit ist uns klar gesagt, was unsere Aufgabe als Christen und als Gemeinde ist, in solchen Katastrophenzeiten. Denn wir sind das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Wir sind die Priester. Wir sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar. Wir sollen für unser Volk beten, nicht schimpfen über die Gottlosen. Beten, damit sie nicht sagen können, wo ist nun ihr Gott oder kann das ein Gott der Liebe sein? Gerade für die frechen Atheisten sollen wir beten, die in guten Zeiten Gott totsprechen und in bösen Zeiten ihn als Sündenbock wiederbeleben, dass du dich aufregen könntest. Für die sollen wir beten, damit sie von Gottes Barmherzigkeit überwältigt werden, dass ihnen das Spotten vergeht und dass sie zur Anbetung finden. Ich habe den Eindruck, die Umkehr muss bei uns anfangen. Wie soll ein gottloses Volk umkehren, wenn die Christen nicht umkehren und beten? Wir müssen zuerst dafür beten, dass sie priesterliche Herzen bekommen, barmherzige Herzen. Manchmal sehe ich mich nicht auf der Seite vom Joel, sondern auf der Seite vom Jona. Beim Jona waren die Heiden bußfertiger und gottesfürchtiger. Und wir sollen das von Herzen machen, mit Verstand und Wille. Dort beginnt die Umkehr, aber sie muss weitergehen in das ganze Leben hinein, in alle Lebensäußerungen. Und da wird das Bild verwendet vom harten Ackerboden, der aufgerissen werden soll. Zerreißt eure Herzen, so wie man im Frühjahr mit dem Pflug den Boden aufreißt, damit was Neues wachsen kann. Und ich habe Angst, unsere Herzen sind hart geworden in der Katastrophe. Aufreißen. Und jetzt kommt der Schlusspunkt. Die erste Frage war, da habe ich drei Antworten oder vier aufgegeben. Wie sollen wir uns verhalten in der Katastrophe? Und jetzt kommt der zweite große Punkt, der uns Joel zeigt. Zuletzt siegt die Gnade. Gottes letztes Wort ist nicht das Gericht, sondern die Gnade. Auf allen Seiten der Bibel raschelt uns das entgegen. Gott sei Dank. Wir haben, ich lese jetzt einen Auszug, wir können ja nur Auszüge lesen, gell, wenn man so ein ganzes Buch macht. Joel 3, Verse 1 bis 2. Joel 3, Verse 1 bis 2. Ganz bekannt, weil Petrus zitiert das nachher ja noch. Ne? Also, nach diesem, und für Joel liegt es noch in ferner Zukunft, für uns liegt es in der Vergangenheit. Aber für Joel liegt es in ferner Zukunft. Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Also der Geist Gottes wird ausgegossen über alles Fleisch. Das entspricht bei Jesaja 40, Vers 5, dass die Herrlichkeit Gottes über alles Fleisch erscheint. Ich zitiere von einem Ausleger: Es ist jetzt bloß Folgerung daraus, wenn Gottes Geist über die Grenzen der Nation hinweg alles Fleisch, alle Menschen heißt es, alle Menschen beschlagnahmen will. Gell, das hast du im Ahrtal gesehen, wenn die Wasserfluten kommen und ausgegossen werden, da wird nicht noch gefragt, ja, möchtest du auch jetzt da mitmachen? Und so kommt der Geist Gottes über die ganze Welt. An Israel tritt erst zuerst in Erscheinung, grundsätzlich aber ist es für alle Welt. Joel schildert hier das Pfingstereignis, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das Pfingstereignis, das hat ganz viel mit der Sendung von Jesu zu tun. Wir feiern ja dann nächste Woche den ersten Advent und dann Weihnachten. Und wir denken, Weihnachten und Ostern und Himmelfahrt, das ist Jesus. Und dann was? Pfingsten gehört da noch dazu, zu diesem Set. Ja? Das ist ein historisches, geschichtliches Set, nämlich, dass Jesus das Heil schafft. Durch seine Geburt, durch sein Leiden, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt und dass er wiederkommt auf alles Fleisch, so wie er für alle Menschen gestorben ist. Pfingsten gehört dazu, zum Christusereignis, sagt man. Gell? Wir brauchen das nicht wiederholen. Manche sagen, wir müssen Pfingsten wiederholen. Das stimmt nicht. Wir können auch nicht Golgatha oder Bethlehem wiederholen. Wir können es feiern, aber nicht wiederholen. Jetzt ist da von der Prophetie die Rede. Ich denke, das ist eine repräsentative Geistesgabe. Wir lesen nachher im Neuen Testament, dass es beileibe nicht die wichtigste ist. Eine wichtige, ja, aber nicht die wichtigste, sondern die man am einfachsten sehen kann. Und das war wichtig damals in Jerusalem beim Pfingstfest. Die fangen an, in fremden Sprachen zu reden, was die Leute verstehen. Damit alle den Geist Gottes bekommen können, müssen sie alle die frohe Botschaft lesen. Das ist gewaltig, aber das mit dem Geist Gottes, da gibt's noch viel gewaltigere Sachen, hallo. Da kommt Jesus nach der Auferstehung zu seinen Jüngern und sagt, Friede sei mit euch, taufrisch Friede mit Gott, aus dem Grab mitgebracht. Friede mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hat, blies er sie an und, jetzt kommt ein Stilbruch, und spricht zu ihnen. Warum ist es auf einmal in der Gegenwart? Er blies sie an, Vergangenheit, und spricht, weil er heute noch spricht, nehmt hin den Heiligen Geist, der Messias, der Geistgesalbte, teilt seinen Geist mit uns, legt ihn auf uns, salbt uns für den königlichen und priesterlichen Dienst in dieser Welt. Der Christus macht uns zu Christen. Und unsere vornehmste, wenn auch nicht einzige Aufgabe, sagt er jetzt gleich, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wir sind dazu berufen, das höchste Gut zu verwalten, das es überhaupt gibt. Vergebung dürfen wir austeilen und zusprechen. Das gilt in dieser Katastrophe und in dieser Endzeit. Es ist ein teures Gut, weil Jesus sein Blut dafür vergossen hat. Wir feiern nachher das Abendmahl. Durch Christen, durch uns sollen Vergebung und Versöhnung gerade heute in unser Land kommen, das zerrissen ist zwischen links und rechts und arm und reich. Furchtbar. Vergebung und Versöhnung, Frieden, nicht Entzweiung und Aufruhr. Christen sitzen nicht bei den Spaltpilzen, sondern bei den Versöhnern. Wir rufen nicht zum Protest, sondern zur Umkehr. Das muss man von Joel lernen. Es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und wir leben, das ist das Thema von Ewigkeitssonntag, in dem Allem mit dem Ruf auf den Lippen und beten: Amen, ja, komm, Herr Jesus. Maranatha. Wir singen jetzt vor dem Abendmahl das Lied 294. Ich habe das am Anfang schon mal angespielt. Das ist ein etwas lustigeres Lied, 294. Wir singen es auf Deutsch. Also mir ist es egal, ich spiele, aber ich denke, auf Deutsch fällt es uns leichter. Ach, und lasst uns ein kleines Wörtle austauschen. Bald schon wird es sein. Ja, nicht kann, wird. Thank you. Und dann ist es besonders schön, wenn wir am Ewigkeitssonntag Abendmahl feiern. Wenn ihr solches tut, dann verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Heißt in diesem Text, den lese ich jetzt vor. Das ist aus 1. Korinther 11, wie jedes Mal. Paulus sagt, ich habe es von dem Herrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm das Brot, dankte und brach's und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Auf dieselbe Weise auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt. Das machen wir jetzt gemeinsam. Ich möchte beten, Herr Jesus, wir verkündigen jetzt deinen Tod. Der Anfang des Lebens, der Anfang des ewigen Lebens. Du bist durch den Tod hindurchgestritten und deine Auferstehung ist der Anfang von Gottes neuer Welt. Und du wirst uns mitnehmen, so sicher wie wir heute Brot und Wein nehmen dürfen und wissen dürfen, es ist dein Blut für uns vergossen und dein Leib für uns gebrochen. Danke, dass wir dieses unfassbare Geschenk mit unseren Geschmacksnerven mitkriegen dürfen, dass du uns das so nahe bringst, dass wir schmecken und sehen dürfen. Ganz herzlichen Dank. Amen.